Ball Hawks.
The Ball Hawks!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Jonas und Tobias.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending. Und wie immer an meiner Seite der geschätzte Kollege Tobias Weil.
Ja, guten Morgen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Guten Morgen, 21 Uhr. Das ist, Und der liebe Henry hat uns heute tatsächlich alleine gelassen. Und dann dachte sich der liebe Jonas, ach guck mal, da ist doch ein Platz frei geworden in der Podcast-Liste. Da trage ich mich doch einfach mal ein. Darum auch herzlich willkommen an dich, Jonas. Ganz ungewohnt heute mal im Recap dabei.
Ja, ausnahmsweise, wie du schon sagst, ich habe den freien Platz gesehen und gedacht, ach komm, dann sind die Jungs nicht so alleine. Dass das jetzt aber so eine Late-Night-Session wird, hätte ich da nicht gedacht. Nein, Quatsch, alles gut. Wunderschönen guten Abend auch von mir.
Ja, gut, um die Uhrzeit ist ja auch nicht mehr ganz so einfach, darum hat ein bisschen später geworden, als es eigentlich sollte. Wir gehen nicht weiter darauf ein, wie es dazu kommen konnte, aber ja. Man muss auch sagen, das Gute ist, Jonas, am Recap, man muss sich weniger vorbereiten, weil man spricht ja darüber, was passiert ist und muss sich nicht erst überlegen, was könnte passieren. Also es ist eigentlich ganz angenehm. Darum sind die Recap-Plätze eigentlich auch für die nächsten 8 Wochen schon ausgebucht. Wir haben natürlich heute mal wieder einen Seahawks-Sieg, über den wir sprechen können, und schon wieder gegen die Cardinals. Das ist das zweite Mal innerhalb von 3 Wochen. Auf die Preview musstet ihr leider verzichten, da haben wir nämlich tatsächlich keine Crew zusammenbekommen. Das gab da zeitlich ein paar Probleme, aber umso schöner ist es doch, dass wir jetzt im Nachhinein über einen Sieg sprechen können. Und ich würde sagen, wir starten noch direkt rein, denn man glaubt es kaum, es gibt keine News, keine Verletzungen, und das, obwohl wir in Arizona gespielt haben, das ist ja normalerweise ein Garant für mindestens eine Season-Ending-Injury. Von daher würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins Recap auf das Spiel der Seahawks gegen die Cardinals.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, am Ende steht ein, ich würde mal sagen, souveräner Sieg, 30-18 gegen die Cardinals und eine souveräne Verteidigung der Tabellenführung. Die Cardinals wurden gesweept. Tobi, wie hast du es erlebt? Wie war deine Gefühlslage? Hattest du Momente der Anspannung oder war der ganze Abend recht entspannt?
Nee, so richtig angespannt war ich eigentlich das ganze Spiel nicht. Man muss sagen, als die Cardinals direkt mit dem ersten Ballbesitz in Führung gingen mit dem langen Touchdown, da ahnte mir kurzzeitig Böses, aber das hat sich ja relativ schnell in Luft aufgelöst, nachdem man dann ja per Field Goal wieder rankam und ja, wenig später es anfing, Kyler Murray die Bälle aus den Händen zu nehmen, war das für mich eigentlich ein sehr entspannter Abend. Über das gesamte Spiel, ich meine, die Cardinals kamen irgendwie kurz vor Schluss nochmal so ein bisschen ran, aber es war halt immer noch ein Two-Score-Game und von daher für ein Seahawks-Spiel, für ein Seahawks-Sieg war das alles, aus meiner Sicht ein sehr ruhiges Spiel. Ich, habe irgendwie den Sieg dann, nachdem man relativ schnell und souverän zurückschlagen konnte, eigentlich nie gefährdet gesehen und konnte daher eigentlich einen ruhigen Abend auf der Couch verleben, muss ich so sagen. Zum Glück nicht zu ruhig. Ich konnte also das ganze Spiel auch durchschauen. Ich bin nicht eingeschlafen, aber ich fand, es war gesamtmannschaftlich eigentlich vielleicht die kompletteste Leistung der gesamten Saison, weil sowohl die Offense viel besser geklickt hat als zuletzt, vor allem auch das Laufspiel. Die Defense irgendwie in gewohnter Form war der letzten Wochen und mit den 2 wichtigen Interceptions, die eigentlich das Team auch auf die Siegerstraße brachte. Und ganz wichtig, damit weil wir es später gar nicht mehr ansprechen aus meiner Sicht, die Special Teams hatten keine Unforced Errors oder ähnliches. Und daher war das ein gutes Rezept dafür, dass man dann einen relativ souveränen, standesgemäßen fast Sieg gegen die Cardinals feiern konnte.
Ja, ich weiß nicht, Jonas, wie war es bei dir? Vielleicht so nach der Halbzeit wurde es ja dann so ein bisschen enger, die Cardinals sind ein bisschen wieder rangekommen. Hattest du da kurz Sorge, dass das Ganze nochmal kippt?
Ja, was heißt Sorge? Sorge eher nicht, aber wir kennen ja die Seahawks, da kann man sich nie so richtig sicher sein. Ich hatte gerade im Vorgespräch schon mal gesagt, also ich hatte eigentlich nie so das Gefühl, dass Gino jetzt irgendwelche Picks wirft oder so, weil das war von der Offense so souverän. Es hätte noch ein bisschen entspannter sein können, weil die Seahawks ja unter anderem nach der Halbzeit auch den Ball gekriegt haben und es da irgendwie nicht so richtig geschafft haben. Ich glaube, nach der Halbzeit haben sie noch 6 Punkte gemacht, 2 Field Goals. Da hätten sie das Spiel eigentlich schon früher als irgendwie Mitte des 4. Quarters sichern können. Und zwischendurch haben die Seahawks dann offensiv sich auch einige, ja, ich sag mal, dumme Strafen geleistet, wodurch sie dann irgendwie die Drives nicht so richtig zusammengekriegt haben. Die Defense war auch sehr, ja, wie sagt man so gut halt so schön, sehr, sehr geil darauf, den Sieg dann noch einzutüten und hatte dann einige, gerade glaube ich, so im letzten Drive oder im vorletzten Drive nochmal ein paar False Starts, wo ich mir gedacht habe, ja, easy Leute, jetzt nicht übertreiben, aber wie Tobi schon sagte, im Großen und Ganzen war das für Seahawks-Verhältnisse echt ein entspannter Abend, weil es eben so so das gefühlt das kompletteste Spiel des Teams diese Saison war und das macht doch Freude, das zu sehen und da halbwegs entspannt auf der Couch zu sitzen.
Ja, absolut. Also sowohl Offense als auch Defense, beide stark gespielt und dazu dann eben keine blöden Fehler im Special Team. Also dürfte tatsächlich das erste Mal in dieser Saison der Fall gewesen sein, dass alles so gut ineinander greift. Ich meine, wir machen es ja immer relativ geordnet, darum würde ich auch sagen, fangen wir heute wieder mit der Offense an. Da kann man vielleicht sagen, das ist tatsächlich das erste Mal seit einigen Wochen, dass die Cardinals zu Hause vor heimischer Kulisse einen Touchdown zugelassen haben. Das letzte Mal war gegen Washington und das ist schon einige Wochen her. Also fand ich auch einen ganz interessanten Stat. Apropos heimische Kulisse, also das fühlte sich auch eher an wie ein Heimspiel für die Seahawks. Sehr, sehr viel Blau und Grün im Stadion. So haben sich die Seahawks gefühlt, als die 49ers bei ihnen zu Gast waren.
Ja, peinlich.
Jetzt haben wir es zumindest einem anderen Divisionsrivalen in ähnlicher Form einmal heimgezahlt. Also ja, viele Seahawks-Rufe auch. Also man hat es dann auch wirklich laut gehört. Ist immer ganz cool, wenn man gerade bei einem Divisionsrivalen dann das Ganze so einnimmt. Was hat gefallen, was hat vielleicht nicht gefallen? Wir fangen natürlich an mit unserem Quarterback, mit Gino, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, eigentlich so gut wie fehlerfrei, kein Sack eingesteckt, kein Turnover, 24 von 30 Bällen angebracht, also kann ich jetzt gerade nicht genau ausrechnen, aber ich sage einfach mal, das sind 83%. Seid ihr besser in Mathe? Kommt das hin? Ja, ne? 83%?
Ja, ich sag ja.
Mathe ist auch noch ein bisschen Gefühl, also.
Sagt der Ingenieur, ja. absolut gutes Spiel. Die Seahawks insgesamt, ja, eben auch so ein Team, das den Fuß dann auch irgendwann vom Gas nimmt. Ich weiß auch nicht, ob sie das zu unseren Lebzeiten nochmal ändert. War ja früher auch unter Carroll schon gefühlt immer so, dass man oft dann auch früh hoch in Führung gegangen ist und das Ganze dann aber unnötig spannend macht und jetzt auch in der zweiten Halbzeit doch deutlich weniger ich sage nicht geleistet hat, aber eben deutlich weniger Punkte eben aufs Board gebracht hat. Gibt's zu Gino groß was zu sagen? Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwie besondere Takes, irgendwas, was euch besonders aufgefallen ist, positiv wie negativ?
Also negativ würde ich sagen gar nichts. Was positiv war, was man dieses Mal wirklich gesehen hat und weshalb ich auch gesagt habe, ich hatte irgendwie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Gino jetzt noch irgendwie so einen Pick wirft. Man hat echt gemerkt, wie viel Last quasi von seinen Schultern genommen wird, wenn das Run-Game funktioniert, weil da hat man echt gemerkt, okay, darauf konnte er sich verlassen. Er musste jetzt nicht irgendwie diesen berühmten Hero Ball spielen und alles selbst machen. Und was ich zwischendurch auch ganz lustig fand, ich hatte ein, zweimal den Eindruck, weil nicht nur das Run-Blocking der O-Line sehr gut war, sondern auch das Pass-Blocking. Und Gino teilweise, also das erste Mal dieses Jahr, dass ich es wirklich wahrnehmen konnte oder persönlich wahrgenommen habe, so durch seine Reads zu gehen, ne? Also wirklich 1, 2, 3 und zu gucken und dann am Ende hat er öfters gemacht, weil dann die Receiver auch zu waren, dass er dann so den Dump-Off gespielt hat zu Zach Charbonnet. Dass er zwischendurch mal so ich will nicht sagen erschrocken war, aber doch so ich sag mal positiv überrascht war, dass er auf einmal irgendwie Zeit in der Pocket hatte und so durch seine Progression zu gehen. Und ja, deshalb hatte ich eben diesen Eindruck, dass Gino in dem Spiel so sicher war und war mir eigentlich bewusst, dass da nichts passiert. Also hat er echt gut gemacht und in dem Fall wirklich ein klassischer Game Manager gewesen.
Ja, also Game Manager im positivsten Sinne kann man ja, glaube ich, sagen. Ja, genau. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Viele Dump-Offs. Also wenn man sich seinen Passing-Chart bei Next-Gen-Stats anguckt, sind das auch viele, viele Bälle dann hinter die Line of Scrimmage. Aber ja, ist halt gut, wenn das nicht zwanghaft forciert, den Ball das Feld runter zu ballern. Das war im letzten Spiel gegen die Jets auch schon so, dass er mehrmals dann auch wirklich relativ viel Zeit hatte, aber dann eben einfach niemand offen war. Und ja, dieses Mal dann eben relativ viel dann auch auf Charbonnet und McIntosh geworfen, die das meist aber auch ganz gut verwertet haben. Von daher waren das dann auch keine verlorenen Bälle, sondern dann wurde eben auf die Art und Weise das Spiel vorangetrieben. Ich würde sagen, dann können wir auch direkt weiter zu den Receivern. Und ja, da ist Jaxon Smith-Njigba weiter Dreh- und Angelpunkt. Tobi, bist du mittlerweile soweit, JSN als Receiver 1 der Seahawks zu bezeichnen?
Ja. ja. ja, 1B. 1B würde für mich gehen. Einfach aufgrund der Rolle in der Offensive. Aber man muss schon sagen, dass er aus dem Slot die Offensive aktuell auch trägt. Also 5 von 5 für 82 Yards Touchdown. Hat momentan irgendwie die Prediction von knapp 1193 Yards. Und das zum Ende der Saison, wenn er weiter so spielt. Und ja, also er ist schon die, sagen wir mal so, die hochfrequentierteste Anspielstation in der Offense. Beziehungsweise hat den meisten Output jetzt konstant über die letzten Wochen gezeigt. Aber aufgrund der Rolle, wie gesagt, Metcalf für mich dann immer noch quasi die Eins, also die klare Eins, weil dann immer auch diese typischen Ex-Receiver irgendwie spielt und ja, mal mehr, mal weniger ausstrahlt. Aber die Offense lebt schon maßgeblich auch von JSN, der halt vielleicht dieses Jahr der beste Slot-Receiver der NFL ist. Ich glaube, soweit kann man mittlerweile gehen. Und auch in jede Manndeckung momentan eigentlich schlägt. Die Zonen sowieso findet, das hat er ja schon immer. Also ich glaube, über JSN brauchen wir auch im positiven Sinne nicht groß reden, einfach weil er ja konstant das zeigt, was man sich bei seinem Pick damals erhofft hat. Und vielleicht sogar einen Tick mehr, weil ich ja nicht ganz so angetan war. Aber ja, der ist schon der Motor der Offense, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass man ihn auch nur unter Gino, vor allem jetzt auch mit Grubb, erstmal so richtig ins Spotlight kriegen konnte, weil das hätte man mit den Offensiven, die man vielleicht davor gespielt hätte, auch mit dem Quarterback davor, in der Form niemals so spielen können. Und deswegen, das passt einfach ganz gut zwischen Quarterback und Receiver und auch, wie Grubb ihn einsetzt. Also, ja, ich glaube, da ist momentan nicht viel mehr zu sagen, als das, was wir die letzten Wochen ja auch gesagt haben.
Ja. Ja, also die Chemie ist auch einfach gut. Und es sind ja auch nicht nur diese typischen, sag mal, Slot-Routen, irgendwie hier mal eine Slant, da mal eine In-Route, da mal eine Out-Route, sondern es sind ja auch wirklich tiefe Bälle. Er attackiert aus dem Slot vertikal, gerade auch der Touchdown war ja dann auch tief in die Endzone rein. Also das ist einfach mega wertvoll, wenn du nicht nur über Außenspieler hast, die tief attackieren können, sondern eben auch aus dem Slot raus. Es gibt der Offense eben nochmal eine ganz andere Gefahr, eine andere Dynamik, und das macht er aktuell wirklich gut. Und dann natürlich noch dieser eine Ball, den Gino da in letzter Sekunde noch losbekommt, den er aber wirklich gerade so vor dem Berühren der Grasnarbe rauspflückt. Und dann eben noch ein paar Yards after Catch macht. Also das war auch ganz großes Kino. Also ja, eigentlich aktuell nur Highlight-Play über Highlight-Play, JSN in bestechender Form.
Hattet ihr seinen Take dazu, zu dem Catch nachher noch gehört? Das fand ich auch ziemlich cool. Nee. Er ist in der Pressekonferenz noch gefragt worden, ja, ob er so die Kraft in seinen Händen trainiert. Und dann meinte er, ja, auf jeden Fall. Und dann wurde er noch gefragt, ja, hast du nicht in dem Moment gedacht, ja, ich würde eher für den Ball diven, also so runtertauchen, um den dann zu fangen. Und ja, schöne Grüße an Tyler Lockett. JSN meinte, nee, das wäre immer der Plan gewesen, den so zu fangen, weil er genau wusste, danach könnte er noch irgendwie Yards after Catch machen oder so. Also der ist dann auch geil auf Yards. Fand ich auch ziemlich cool, dass er dann auch offensiv gesagt hat, warum soll ich denn da diven? Ich will da noch mehr Yards kreieren. Und ja, solche Aussagen nehme ich dann auch als Fan gerne zur Kenntnis.
Der ist ja auch noch jung, also der achtet noch nicht so viel auf seine Gesundheit, wird er bestimmt auch noch mal mit anfangen, wenn Tyler ihn noch mal ein bisschen unter seine Fittiche nimmt, der wiederum mittlerweile, ja, ich meine, er kriegt noch seine Targets, aber ja, einmal den Touchdown in der Endzone leider knapp verpasst, und dann war es, glaube ich, noch irgendein anderer Ball auf Außen, der auch nichts geworden ist. Also ich sag mal so, es war jetzt kein Must-Catch, aber wir haben auch definitiv schon solche Bälle gesehen, die Lockett dann relativ sicher fängt. Also es ist mittlerweile nicht nur die Volume, die dann nachlässt, sondern auch einfach die individuelle Stärke und ich glaube, das Kapitel Tyler Lockett neigt sich leider langsam dem Ende entgegen.
Ja.
Dann kommen wir zu dem.
Moment mal.
Ich
glaube nämlich. Ich schaue gerade, Lockett hat auch nur das eine Target in der Endzone, sonst hat er auch kein Target. Also das wollte ich jetzt gerade nochmal kurz checken, weil ich das in der Vorbereitung gerade auch schon dachte, dann, das muss nochmal kurz überprüfen. Er hat auch nur das eine Target. Und ich finde irgendwie die Szene ist ein bisschen symptomatisch dafür, wie die Entwicklung von Lockett halt jetzt ist. Das ist ja nun mal auch dann altersbedingt. Weil er mit diesem Ball halt in, weiß nicht, vor einem Jahr wahrscheinlich 100%ig runtergekommen wäre. Ja. Also, und ich glaube, da merkt er selber vielleicht, dass da leider die Akkus sehr leer sind mittlerweile. Also,
Ja.
Ihm vergönnt. Also.
Ja, und der Ball war halt auch mega geworfen von Gino, ne? Also, da könnte nur Lockett den fangen. Und wie Tobi schon sagt, vor ein, zwei Jahren hätte er den, glaube ich, sicher runtergepflückt. Und sich solche Premium-Bälle dann im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hände gehen zu lassen, da kommt er, glaube ich, schon so ein bisschen ins Nachdenken.
Ja. Der dritte im Bunde, der für Tobi immer noch die 1A ist, Metcalf mit 4 Catches für 49 Yards. Ein weiterer sehr spektakulärer Catch wurde ihm leider zurückgepfiffen, weil es ein Holding in der ich glaube, es war ein Holding, ne? In der Line gab oder ein Delay of. Nee, was war es denn? Irgendeine Strafe auf jeden Fall. Aber das wäre ein sehr spektakulärer One-Handed-Catch geworden. Ansonsten weiß ich auch nicht. Ich meine, was will man zu Metcalf wohl sagen, ne? Also er kann phänomenal gut sein. Manchmal taucht er aber auch eine Weile ab und hat jetzt ja auch schon einige Spiele in den letzten Wochen gehabt, in denen er jetzt nicht besonders prominent in Erscheinung getreten ist, was man sich von dem Wide Receiver 1 eigentlich wünschen würde. Aber ja, solange JSN da weiter für Furore sorgt und es offensiv reicht, jetzt ja auch mit einem Laufspiel, kommen wir gleich noch zu, es sind mir persönlich die rein persönlichen Stats von Metcalf jetzt auch nicht so wichtig. Aber es fällt halt auf, finde ich, dass das schon eine Weile her ist, dass wir so ein richtig dominantes Metcalf-Spiel gesehen haben.
Ja, also wie du es gerade schon sagst, also es war jetzt nicht, in dem Spiel war es wirklich so, dass mir das jetzt nicht negativ aufgefallen ist, so, ne, weil er brauchte halt in dem Fall nicht, gerade so die Woche davor gegen die Jets, da war dann so ein Spiel, wo ich dann gesagt hatte, ja, jetzt brauchst du eigentlich einen, wie du schon sagst, einen dominanten X-Receiver, Nummer 1-Receiver, der das Spiel dann auch nochmal so richtig an sich zieht, sehe ich schon, was du meinst, aber in dem Fall, ja, musste er nicht. Aber die Häufigkeit, in denen er ja vielleicht gebraucht werden würde und dann so in den letzten Wochen dann vielleicht doch nicht da ist, keine Ahnung, vielleicht wird der Vertrag dann am Ende günstiger. Vielleicht ist das das Positive.
Ja, das wäre immerhin was, ja. Tobi, möchtest du Metcalf noch zur Seite springen oder wollen wir zu den Titans gehen?
Nee, habe ich nicht nötig. Ich finde auch
nicht nötig.
Das auch, aber ich finde es ist halt einfacher, weiß nicht, so als Drive Starter oder für die Offense irgendwie in der Mitte des Feldes die Spieler schnell mit Targets zu füttern, als dann Outside Receiver irgendwelche Targets zu geben, und wenn man es nicht forcieren muss, dann soll es halt so sein. Ich meine, wir können jetzt in den Titans quasi fließend übergehen. Die hatten ja, zumindest zu Anfang hatte Fant ja eine ganz gute Rolle, weil man irgendwie schon sich vorgenommen hatte, das Laufspiel so ein bisschen durch dieses Quick-Passing-Game zu ersetzen. Hatte auch zweimal so einen ähnlichen Spielzug, in dem Fant dann einfach quasi als über einen Shoot, also wenn man so will, ein Slant nach außen, relativ schnell frei war, der Ball schnell rauskam und damit First Downs erzielt hat. Das sah schon sehr nach Gameplan aus, um eben das Laufspiel vielleicht so ein bisschen zu simulieren. Geno ist, glaube ich, auch ein Spieler, der das sehr gut bedienen kann, der dieses High-Volume-Passing dann auch bringen kann. Wenig später hat man dann auch gesehen, dass das Laufspiel sehr gut funktioniert, dass man da vielleicht gar nicht mehr drauf zurückgreifen musste. Ist aber auf jeden Fall eine gute Option dazu gewesen. Barner hatte ja einen einzigen Catch, aber er hat auch beim Touchdown von Charbonnet, da gab es auch eine schöne Szene, die wieder rumging, einen Monsterblock gesetzt, wo er den Verteidiger eigentlich komplett rausgeschoben hat aus dem Play, also auch als Blocker wieder sehr solide gewesen.
Und man muss sagen, der Catch, den er hatte, war auch, also der Catch selbst war nicht spektakulär, aber was er dann daraus gemacht hat, den Verteidiger dann noch in den Schmutz geworfen und ich glaube sogar das First Down dann geholt.
Ja, und er ist einfach danach, durch und durch gelaufen.
Genau. Und danach ja sich auch wieder abgefeiert, als hätte er gerade den entscheidenden Touchdown gefangen. Ich liebe das ja, ne? Also
ja.
Er hat er selten so seine Aktion, aber wenn, dann ist er immer sehr motiviert.
Ja, wir reden ja gerade von der Rookie-Saison auf Tight End. Ich glaube, Titans sind ja sowieso selten, dass sie sofort in der Liga komplett abliefern. Ich meine, so Brock Bowers vielleicht jetzt mal ein bisschen, er war ja auch ein absolutes Ausnahmetalent. Aber ich glaube, dafür ist Barner im ersten Jahr schon ziemlich weit in vielen Dingen. Also vor allem halt als Blocker so solide und zuverlässig. Und er zeigt ja zumindest mal im Receiving so ein bisschen was. Er hatte ja in Michigan auch gar nicht so die Rolle als Receiving-Tight End. Deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Entwicklung. Also ich bin da sehr gespannt, was er vielleicht im zweiten Jahr dann oder in den nächsten Jahren dann bringen kann. Wir haben ihn ja ein bisschen unter Vertrag, ist das ganz Schöne. Ja, und dann kommen wir noch zu Pharaoh Brown, der einfach ein Red Zone Target hatte. In der Situation, wo ich mir denke, warum ist in diesem Spielzug dieser Spieler auf diesem Spot? Ich möchte den Spieler gar nicht jetzt groß irgendwie, überhart kritisieren.
Überraschungsmoment.
Nee, der war auch nicht besonders gut geworfen. Also,
das muss man dazu sagen, ja.
Ich meine, Brown, ja, hätte sicherlich einen Tank schneller sein können, aber sie werden schon ab und an mal auch zusammen trainiert haben. Also Geno dürfte durchaus wissen, dass Pharaoh Brown nicht Terry Kill ist und hätte den Ball dementsprechend auch platzieren können, weil Brown hatte Separation. Und wenn Geno den ein bisschen weniger weit dann rechts platziert, dann ist es ein Touchdown. Also ich weiß auch nicht, warum man da Brown stehen hat und nicht Fant, der ja gerade am Anfang, wie du es gesagt hast, ein paar gute Plays hatte. Einmal dann noch von Geno überworfen wurde.
Ja.
Aber ja, also da würde ich Brown ein bisschen Schuld nehmen, auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Also ich fand's auch gut. Wir haben ja diese beiden Plays da auf Fant angesprochen, dass man dann auch gesehen hat, wozu Grubb in der Lage ist, wenn der Gameplan funktioniert und wenn das Run-Game funktioniert, weil die Seahawks ja wirklich dann teilweise mit starken Läufen bei ersten Versuchen dann auch wirklich beim zweiten Versuch mal irgendwie eine kurze Distanz, irgendwie 2. und 3 oder 2. und 2 hatten. Wie Grubb dann doch das Playbook aufmachen kann. Das hat man auch gerade beim Touchdown, beim ersten Touchdown von Charbonnet gesehen. Das war ein schöner Sweep mit drei Blockern dann am Ende, drei Tight Ends mit Russell, Barner und Fant, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist halt auch nochmal so krass zu sehen, wenn wirklich das Playbook aufgeht, wenn das Run-Game noch dazu beiträgt, wie viel kreativer die Offense da sein kann. Und das waren eben genau diese Plays of Hand. Ne? Du musst da nicht irgendwie den langen Ball irgendwie für 7, 8 Yards spielen oder so, sondern kannst halt wirklich mal kurz den Dump auf oder so die Slant Route nach außen spielen und dann einfach mal für 2 oder 3 Yards gehen, anstatt für 7 gehen zu müssen oder so. Und das ja, das ist irgendwie so ein, war gestern so ein ganz anderes Gefühl, so eine Offense mal zu sehen. Und war eine nette Abwechslung.
Ich meine, ich glaube, der durchschnittliche Third Down bei den Seahawks sind 8 Yards. Also das ist schon heavy, das dann regelmäßig gehen zu müssen. Von daher, auf jeden Fall enorm wichtig, dass das dann auch diesmal etwas variabler war und hin und wieder geklappt hat. Ich würde sagen, wir gehen weiter zu den Running Backs. Und Kenneth Walker war relativ früh in der Woche schon klar, dass er erst questionable hatte, zweimal nicht trainiert und dann doubtful und irgendwann dann eben out deklariert wurde. Sowohl die Seahawks als auch mein Fantasy-Team im Moment größter Not allein gelassen.
Ja.
Ich hatte 3 Running Backs noch in der Bye-Week und Walker hat nichts Besseres zu tun, als sich da irgendwas am Knie zu tun. Aber ja, manche Leute sind einfach dermaßen egoistisch. Da kannst du einfach nichts machen.
Das ist die heutige Gesellschaft, ne? Das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft.
Es ist, ja, wir leben in einer Gesellschaft, absolut. Zach Charbonnet durfte dann ran und dann dachte sich die Offensive Line, lass uns doch mal anfangen zu blocken. Charbonnet, absolutes Breakout-Spiel, 22 Carries, also der wurde ordentlich gefüttert, 134 Yards, 2 Touchdowns am Boden und dann nochmal 5 Bälle gefangen für 59 Yards, also was soll man da sagen, das war wirklich absolute Spitzenklasse. Wir kommen ja gleich auch noch zur O-Line, das war schon ganz stark und man muss ja auch sagen, auch McIntosh, der endlich mal ran durfte, wir fordern es ja gefühlt schon seit der Preseason. Was denn?
Gefühlt notgedrungen ran durfte. So.
Ja, aber es hat ja durchaus ganz gut ausgesehen. Also auch wenn er vielleicht nicht so optisch nicht so aussieht, aber der hatte trotzdem eine gewisse Physis und konnte sich da auch ganz gut durchtanken. Running Backs, beide sehr, sehr guten Schnitt. Yards per Play, Yards per Carry und Charbonnet, statistisch einfach ein Sahnespiel. Wie gesagt, wir wollten gleich auch noch zur Line kommen. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Running Backs individuell besser unterwegs waren? Weil ich habe so ein bisschen, ich habe auf Twitter zum Beispiel geschrieben, ach Mensch, dann lag's ja doch an Walker, eher so scherzhaft. Mhm. Aber auch gesehen, dass manche Leute sowas ernst meinten. Dann vielleicht das einmal kurz abzufrühstücken. Glaubt ihr, dass Walker irgendeinen Anteil am schlechten Laufspiel der letzten Wochen hatte, um es einfach nur mal kurz zu behandeln?
Ja. Nein.
Erstmal so.
Kommen wir zur Line.
Also, ich habe mich für Charbonnet einfach super gefreut, weil ich den auch noch aus Michigan kenne, der da angefangen am College, dann zu UCL getransfert. Und ich von ihm als Talent überzeugt war und wir haben den Pick ja ausführlich besprochen damals, aber ich fand ihn halt als Prospect auch sehr interessant und war eigentlich froh, dass wir ihn geholt haben. Jetzt nicht, dass wir das zweite Jahr in Folge einen Zweitrunden-Pick für den Running Back opfern, aber mit dem Spieler konnte ich schon mal ziemlich gut was anfangen und fand ihn auch als ideale Ergänzung eigentlich zu Walker. Dann wurde ich ja, oder nicht nur ich glaube, der wurde generell wurde Charbonnet ein bisschen viel geblämt, der hat auch gestern auf Social Media sehr lässig darauf reagiert. Da haben zum Beispiel die Seahawks-Fans geschrieben, boah, Charbonnet muss wohl jeden meiner Hass-Tweets gelesen haben. Er hat retweetet mit so, yo, hab ich.
Nee, das war nicht der originale.
Aber es gab, er hat aber auch auf jeden Fall irgendwo was gepostet. Ich hab gesagt, ich versuch das nochmal raus. Aber fand ich zumindest, hat er die Kritiker verstummen lassen. Und ich habe mich halt sehr gefreut, dass natürlich dann ich ein bisschen bestätigt war. Aber man muss sagen, ich fand Charbonnet einfach in der Entscheidungsfindung sehr viel besser als Walker. Weil Walker, glaube ich, auch der Line am Ende nicht mehr vertraut hat. Ich glaube, das, was wir bei Quarterbacks oft sehen, dass sie dann eben so ein bisschen Pocket-shy werden, wenn sie viel Druck bekommen haben und dann auch cleane Pockets verlassen. Dasselbe, glaube ich, gibt es auch bei Running Backs, wenn die Blocks einfach nicht halten und sie dann sagen, okay, ich soll jetzt eigentlich wie Speedgap, aber hier ist alles zu, ich bounce mal wieder nach außen. Oder ich mache irgendwie, weiß ich nicht, ich renne einmal komplett über das ganze Feld, um zu schauen, ob irgendwo was geht. Und ich glaube, in dieses Verhalten ist Walker so ein bisschen, reingeschlittert über die letzten Wochen. Ist natürlich ein sehr talentierter Back, der vielleicht auch die Auszeit mal ganz gut tut, dass er vielleicht auch von außen mal sieht, dass da jetzt doch gerade vielleicht einiges geht und er seinen Blocks ein bisschen besser vertrauen kann. Charbonnet war halt einfach nur sehr zielstrebig gestern. Und ich finde es bei Charbonnet sehr extrem, wie schwankend der teilweise ist in seiner Explosivität. Also es gibt manchmal Spiele, da kommt er einfach nicht aus dem Quark. Da denke ich so, also du musst schon loslaufen irgendwie, ne? Und gestern gefühlt, weiß nicht, kriegt den Ball, sieht das Gap, schießt da durch und ist dann ja auch eigentlich schon im Second Level gewesen in kürzester Zeit, wo ich mir denke, so, ja, wo ist denn das eigentlich die ganzen letzten Wochen gewesen zwischendurch? Ja, dazu halt sehr sicher als Passcatcher. Er war jetzt nicht der große Receiving Back. Hat ja gestern souverän die Checkdowns alle gefangen und auch ein paar Yards rausgeholt. Also rundum gelungene Leistung. Ich war einfach froh, dass er gezeigt hat, was ich zumindest mal gesehen habe. Ob es jetzt dann beständig so bleibt, wird man sehen. Und ich glaube, in der Form wäre es aber ideal, wenn man dann diesen One-Two-Punch hätte mit beiden Spielern. Also, dass ich so ein bisschen Walker anzähle für länger, ist da so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gemeint. Ich habe mich einfach nur für ihn gefreut und hoffe, dass wir dann vielleicht einfach, ja, vielleicht auch in den Playoffs, wenn es schön kalt wird, beide Spieler haben, beide in guter Form und ja, vielleicht in den Playoffs so ein bisschen Furore sorgen können, dann, falls wir reinkommen sollten.
Ja, ich fürchte auch, dass also Walker soll auf jeden Fall Stand jetzt gegen die Packers spielen können. Also war jetzt nirgendwo die Rede davon, dass er länger ausfällt. Ich fürchte dann auch, dass er dann den ein oder anderen Carry auch abgeben muss nach dem Spiel jetzt von Charbonnet. Aber ja, drücken wir mal die Daumen, dass die Line auch wieder so gut blockt, dass es für beide ausreicht, um dann ordentlich zu performen.
Also wenn ich da ganz kurz, weil ich stimmt Tobi da 100% zu, gerade was so diese Vertrauensfrage angeht. Weil so häufig wie Walker in den letzten Wochen einfach im Backfield dann gehittet wurde, was vielleicht auch zu seiner Verletzung teilweise beigetragen hat, dass er dann auch so früh dann die Hits dann teilweise kassiert hat. Das hat man gestern bei Charbonnet auch gesehen. Er ist so die ersten ein, zwei Runs ist er, ja, hat er seiner O-Line vertraut, beziehungsweise hat so gefühlt dem Gameplan vertraut und ist dann, wie Tobi schon sagte, durch die Gaps geschossen. Und dann hast du während des Spiels schon, oder hat man während des Spiels gemerkt, dass so, ja, sich so das Vertrauen eben gegenüber der Line so aufbaut, weil es gab dann so im zweiten und dritten Viertel so ein, zwei Momente bei so Läufen, wo Charbonnet nicht gezögert hat, sondern halt gewartet hat, dass das Gap irgendwo aufgibt, weil er genau wusste, okay, mein O-Line ist heute so gut, wenn ich jetzt hier nochmal einen kurzen halben Schritt warte oder so, das Loch wird aufgehen. Und ich glaube, genau dieses, das ist das Vertrauen, was Tobi angesprochen hatte, was bei Walker einfach in den letzten Wochen gefehlt hat. Ob Walker das denn hätte umsetzen können in dem Spiel, ist dann auch so eine Frage, aber das merkt man halt schon, wie wichtig da auch das Vertrauen in die O-Line da ist, dass man eben als Running Back weiß, okay, das Loch geht jetzt gleich auf und da muss ich nicht irgendwo andere Wege suchen. Das fand ich auch schon krass, das so als Laie, wie ich es so einer bin, zu sehen.
Ja, mal schauen. Wir werden es ja wahrscheinlich nächste Woche begutachten können, den direkten Vergleich der beiden Runner. Und dann kann man ja mal schauen, ob man da große Unterschiede erkennt. Damit kommen wir zu den heimlichen Helden des Spiels, zur Offensive Line. Also wir haben es vorhin angesprochen, Gino ohne Sack, auch insgesamt ordentlich Zeit. Also die Pass Protection hat gut gehalten, aber natürlich insbesondere das Run-Blocking bedeutend stärker als in den vergangenen Wochen. Man muss natürlich dazu sagen, die Cardinals-Defense ist jetzt auch eher auf dem, im unteren Liga-Viertel anzusiedeln. Also da werden definitiv auch noch andere welches Wort suche ich?
Tests.
Ja. Das habe ich jetzt nicht gesucht, aber kann man natürlich nehmen. Auf die Seahawks Offensive Line warten. Aber ja, an vielen Ecken wirkt es auf jeden Fall besser. Also gerade auch die Interior Line mit Laumea auf Right Guard sieht ordentlich besser aus als noch mit Bradford. Auch wieder mit einem sehr, sehr starken Block beim langen Touchdown von Charbonnet. Also ja, war schön anzusehen, oder? Habt ihr noch besondere Momente, die euch aufgefallen sind, die euch in Erinnerung geblieben sind?
Ich finde, wir reden gar nicht mehr über Tomlinson. Der war ja auch immer Center der Kritik. Zentrum der Kritik. Es ist spät für mich. Also Tomlinson redet man gar nicht mehr rüber. Zumindest scheint er dann mit wieder stabil zu sein, weil alles drumherum passt. Dann fand ich Cross mit dem klarsten Fehlstart der Saison relativ witzig. Also das da war er wohl auf einem ganz anderen Snap-Count als der Rest. Naja, passiert. Ich glaube, gerade ihm kann man es irgendwie ein bisschen verschmerzen. Aber ansonsten wirklich blitzsaubere Leistung der Offensive Line. Gino hat es in der Pressekonferenz nochmal ausdrücklich gelobt und meinte, wenn die Offensive Line so spielt, können wir jedes Spiel gewinnen. Also, ja, wir werden Meister, ne? Also, wir werden's, genau, wir werden's.
Super Bowl, here we go.
Was?
Super Bowl, here we go.
Ja, die Lions machen jetzt schon ein Höschen das.
Ja.
NFC. Ich glaube, also, wenn wir jetzt gegen die Lions spielen, so, keine Ahnung, jetzt nächste Woche oder so, dann wäre das, glaube ich, nochmal eine deutlich engere Sache, als es das sowieso schon in Woche 2 war, als die Seahawks ja irgendwann offensiv einfach nicht mehr mitgehen konnten, weil die Lions dann enteilt sind. Aber ich glaube, gerade auch mit der verstärkten Defense, die das Laufspiel der Lions so ein bisschen außer Gefecht setzen könnte, sehe das, glaube ich, ganz interessant aus. Also,
wobei die Lions ja jetzt auch gefühlt mit der Practice-Squad-Defense im Moment spielen, ne? So viele Leute wieder ausfallen.
Ja,
hätte die Seahawks-Offense da auch nochmal.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt zu optimistisch wieder bin, aber wenn ich jetzt so auf die Playoffs schaue, gibt es da aktuell kein Team, vor dem ich jetzt so richtig Angst hätte oder bei dem ich sagen würde, okay, da haben die Seahawks keine Chance. Also die Eagles sind aktuell Nummer 2 Seed, die haben sich aber komplett zu einem knappen Sieg gegen die Panthers gezittert. Wenn Leggett den Ball da fängt, dann kann das auch nochmal ganz schlecht aussehen. Dann hast du die Lions, wie gesagt, ich glaube, das wäre aktuell deutlich enger als in Woche 2. Packers bin ich ultra gespannt, jetzt in dieser Woche, das Spiel Sunday Night. Und ansonsten, ja, Washington habe ich natürlich meine Sympathien, aber auch da müssen sich die Seahawks nicht verstecken.
Die Vikings gewinnen letzte Woche knapp gegen die Cardinals.
Ja, gut, die Vikings haben jetzt natürlich ein Ausrufezeichen gesetzt. Da war ich, also vor dem Spiel hätte ich auch gedacht, so, ja, mein Gott, ne? Also Fraud Alarm, aber das war schon ganz impressive. Also gerade die 5 Touchdowns von Darnold, also
ja. Ja, aber trotzdem, ne, gegen.
Aber Leute, wir gewinnen re-wrapped den Super Bowl. Also.
Ja, also die Lions sehe ich schon als klaren Favorit in der NFC.
Ja, natürlich. Ne? Aber also, wenn jetzt die Seahawks gegen die Lions spielen, hättest du dann Schiss, dass die Seahawks sich da komplett vermöbeln lassen? Oder würdest du sagen, man hat zumindest eine Chance, das Spiel zu gewinnen?
Ja, ich glaube, die Chance schon da. Also dafür ist die Defense auch momentan dann zu gut.
Genau.
Und das ist halt dann das Problem. Ich finde den Karrierelauf von Goff wirklich sehr faszinierend. Also es ist Und ich glaube auch, dass er ein sehr guter Quarterback ist. Also ich glaube, der kriegt auch ein bisschen zu viel Blame ab oder zu viel. Wird bei ihm auch ganz schnell wieder das Scheme gesucht. Aber ich glaube, genau diese Defense, die Seahawks spielen, ist halt das, wo man Goff kriegen kann. Und ja, wenn man dann vielleicht noch ein bisschen Montgomery und Gibbs ausschalten kann, die so ein bisschen in Schach hält, dann ist das auf jeden Fall ein Spiel, was zu gewinnen wäre. Also
ja, ich wandle ab und aktuell zwischen wir gewinnen aus dem Rest der Saison nur noch ein Spiel und verpassen die Playoffs und Leute, wir gewinnen den Super Bowl. Also dazwischen gibt's aktuell nichts.
Bei mir. So ein klassisches Seahawks-Fandom, ne? So
absolut, ja.
Entweder friss oder stirb.
Ja. Gut, damit sind wir jetzt auch endlich mal durch mit der Offense. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen, dass wir hier auch langsam nochmal fertig werden. Ist auch schon spät. Kommen wir zur Defense, die ja relativ früh einen Touchdown abgegeben hat. Da war dann auch schon so ein bisschen Panik und so, was ist denn jetzt los? Josh Jobe gegen Michael Wilson, der ihn da ordentlich verbrennt. Aber danach erlaubt die Defense ja kaum noch was, ne? Also das war schon wieder eine sehr beeindruckende Leistung gegen eine Cardinals Offense, die die Wochen davor, wir haben es beim letzten Spiel schon angesprochen, eigentlich relativ stark war, dann ja gegen die Seahawks im ersten Spiel nur noch 6 Punkte zugelassen hat, beziehungsweise 6 Punkte gescored hat. Und auch dieses Mal hat man da eigentlich alles ja relativ stark unter Kontrolle gehabt. Ich weiß nicht, wer möchte beginnen? Ich rede wieder so viel hier.
Ja. Also nochmal auf dein, auf den Opening Drive Touchdown einzugehen. Das fand ich nachher dann auch in der Lockerroom-Ansprache hat es McDonald's, ich sag immer McDonald's, mein Gott, das kriege ich nie wieder raus. Mike McDonald dann auch gesagt, also er hat sich dann auch vor seine Spieler gestellt und dann auch dem Team gesagt, hey, mea culpa, ne? Ich hab das verkackt mit Coaching. Und hat dann seine Spieler nachher auch nochmal gelobt. Und ja, es war halt genau das, was wir so in den letzten Wochen gerade auch im ersten Spiel gegen die Cardinals gesehen haben. James Conner war eigentlich kein richtiger Faktor so im Laufspiel, weil das ist ja auch das Ding, also die Cardinals funktionieren gefühlt offensiv nur, wenn das Laufspiel funktioniert, weil die auch jetzt keinen Receiver haben, der seinen Gegenspieler dann auch so richtig krass wegläuft, also kein Speedster oder so, der dann auch mal Separation Downfield kreieren kann. Und ja, am Ende hatte Conner, glaube ich, 90 Yards oder so, aber das war auch ein Großteil quasi ein Garbage Time, also irgendwie im vierten Viertel. Und ja, Murray war unter Druck. Die O-Line konnte sich teilweise nur mit Holdings helfen. Ich fand's ganz lustig. Ich hatte das, glaube ich, auch bei uns in die Gruppe in den Chat geschrieben, dass einmal Derek Hall gehalten wurden von Paris Johnson, glaube ich. Und das war so ein bisschen wie mic'd up. Du hast dann irgendwie über die Außenmikrofone gehört, wie Hall dann auch lautstark das Holding gefordert hat. Und dann kam die Flagge auch. Deshalb, ja, gerade ist genau das, was McDonald halt sagt, dass seine Defense immer mit einer dominanten Line losgeht und ja, die hat man gesehen.
Tobi, übernehmen Sie.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich hatte mich nur gewundert, dass du dich auf einmal stumm gestellt hast.
Awkward pause.
Ja, ich dachte mir, komm, wenn Jonas hier wieder mit seinen Anekdoten anfängt, dann können wir.
Was soll das denn jetzt heißen?
Können wir kurz auf stumm stellen.
Erwischt. Ja, kannst du da rausschneiden nachher.
Hast du nur Mikro auf stumm gestellt oder auch deine Kopfhörer?
Nee, ich habe schon zugehört, aber nebenbei kurz geguckt, ob wir wieder irgendwelche Breaking News verpassen. Also 90 Yards für Conner Non-Factor ist natürlich eine gewagte These. Hat ja immerhin auch nochmal einen Touchdown am Ende bekommen. Auch schönes Design, muss man sagen. Also da kann Grubb auch nochmal ein bisschen genauer hinschauen für künftige Goal-Line-Plays, wenn es mal nicht direkt auf den ersten Hieb funktioniert.
Diese Woche hat es ja funktioniert.
Ja. Und Gino dann Pharaoh Brown wieder überwirft oder an ihm vorbeiwirft, dann kann man sich da sicherlich auch mal inspirieren lassen. Ja, dann würde ich mal sagen, ich meine, es war ja jetzt auch nicht nur die Laufverteidigung, die stark gespielt hat, sondern auch der Pass Rush, auch wenn da immer so ein bisschen das Zählbare nicht bei rumkommt. Aber ja, auf jeden Fall ordentlich Pressure auf Murray. Und der dementsprechend ja auch dann mit zwei Picks. Einen davon hat Ernest Jones gefangen. Tobi, Linebacker-Core kann man aktuell, glaube ich, auch extrem zufrieden sein.
Das kann man. Also ich glaube, Ernest Jones hat da, das war ein absolut schlechter Wurf von Murray, den darf er halt niemals auswählen quasi. Der Wurf an sich war ja ganz nett, aber halt genau zum falschen Spieler. Aber Ernest Jones hat es auch perfekt gemacht, wie er da in die Zone zurückdroppt. Ihm Murray kurz dieses Fenster auch anbietet und dann einfach, ja, okay, alles klar, danke, genau das habe ich ausgelegt, genau den Wurf wollte ich. Das war dann vielleicht irgendwie eine relativ einfache Übung für ihn im Vergleich, also hat aber halt gut gemacht und zeigt halt wieder, also das ist schon ein sehr, sehr gutes Linebacker-Play. Ich weiß nicht, wann wir das zuletzt so in der Form gesehen haben. Ist schon ein bisschen her aus meiner Sicht, also der vielleicht Kandidat Nummer 1 für eine Vertragsverlängerung ist wohl ziemlich klar mittlerweile.
Ja. Ja.
Tyrese Knight, der Rookie, 2 Pässe deflected, 12 Tackles, war auch wieder sehr umtriebig. Ich glaube, die beiden spielen auch zusammen ganz gut. Das scheint sehr zu harmonieren. Das ist in der Absprache gut. Die ergänzen sich gut. Die sind beide sehr produktiv. Also da gibt's nicht viel zu meckern. Das ist sowohl gegen den Lauf als auch gegen den Pass momentan sehr stark. Also, und die kosten beide bisher nichts, ne? Also, ja. Ich glaube, da kann man für Ernest Jones auch ruhig das Portemonnaie mal zücken. Also,
Teil 4-Runden-Pick.
Ja, und Tyrese Knight ist halt auf Rookie-Vertrag. Also da haben wir vielleicht sogar relativ preisgünstig dann ein Duo für ein paar Jahre, wenn wir Jones verlängern. Selbst wenn der kostet, der wird kosten wahrscheinlich, aber ja. Das nehme ich gerne in Kauf, weil ich glaube, über die Cap-Situation werden wir nochmal irgendwann detaillierter reden, aber wir haben da einige Verträge, die wahrscheinlich dann restrukturiert werden oder wenn wir die Verträge verlängern, da wird einiges an Cap frei durch einfache Moves werden und dann kann man auch den Linebacker bezahlen.
Ja, ja, absolut. Also auch Terry Snide, wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Ich erinnere mich an einen verteidigten Pass gegen Marvin Harrison, als er da wirklich die Slant komplett mitläuft und ja, da auch einfach nochmal paar Yards gut macht und am Ende an den Ball kommt. Also ja, genau so wünscht man sich das von einem modernen Linebacker. Und ja, eine Riege dahinter bei den Cornerbacks gab es auch wenig zu meckern, zumindest bei unseren beiden Stars. Witherspoon wieder mit einem guten Spiel, wenn auch ein bisschen unauffälliger. Aber ja, auch da wieder die Tacklings haben gesessen, ein Tackle for Loss war auch wieder dabei und insgesamt einfach, ja, macht's Spaß, einen Spieler zu haben, der jetzt schon so, ich meine, das ist ja erst sein zweites Jahr, aber er wirkt schon so erfahren und sieht die Tackling Lanes und weiß, wo er durch die Lücken schießen muss und ja, ist einfach enorm, enorm wertvoll für die ganze Defense. Ansonsten, wir haben vorhin kurz über Josh Jobe gesprochen, den Touchdown, den er da abgegeben hat. Das war sicherlich eine etwas ungünstige Geschichte. Aber Jobe ist ja auch einfach, ja, noch nicht so lange dabei und das kann man ihm, glaube ich, verzeihen, oder?
Ja, denke ich auch. Also, wie gesagt, es war, klar war es dann auf dem Feld direkt sein Fehler, aber wie gesagt, McDonald hat es auf seine Kappe genommen. Und ja, so wie das, wie sie Jobe jetzt, ich sag mal, behandeln, beziehungsweise halt wirklich als Starter gegenüber von Woolen da auf der Außenseite aufstellen, Trey Brown. Er war verletzt, aber der hat in den letzten Wochen auch keine richtige Schnitte so gegen Jobe gesehen. Und ich glaube, das ist jetzt auch mit dem hat sich McDonald auch angefreundet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht, ob Trey Brown da seinen Job nochmal zurückkriegt, zumal sein Vertrag ja jetzt auch ausläuft. Ja, also ich glaube, McDonald hat sich da mittlerweile auf Jobe festgelegt und das sind dann halt so Learning Experiences, wie man auf Neudeutsch sagt, also Lernerfahrung. Der kam halt vom Practice Squad und dafür macht er seine Rolle als Starter eigentlich schon sehr gut.
Ja, ich würde auch sagen, da kann man aktuell sich sicherlich noch ein bisschen, ja, was heißt beschweren, aber ist wahrscheinlich noch am ehesten die Schwachstelle in dieser Secondary. Aber dafür, du sagst es, dass es vom Practice Squad kommt, ist das alles auf jeden Fall schon ganz in Ordnung. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu den Safeties. Ja, auch da wieder Kobe Bryant mit einem guten Spiel Interception gefangen. Julian Love einmal ein bisschen ungünstig einen Tackle verpasst, aber ansonsten auch da ja relativ fehlerfrei. Jenkins ist wieder fit, aber muss seine Starterrolle mittlerweile auch abgeben an Bryant. Also ja, ich glaube auch da haben wir ein sehr solides Duo mittlerweile mit Love und Bryant. Also gibt eigentlich keine Position oder Positionsgruppe in der gesamten Defense, die einem aktuell irgendwie Bauchschmerzen bereitet, oder?
Wenn man sich schon verpasstes Tackle raussuchen muss bei Love irgendwie als Kritikpunkt, dann meckern wir auf ganz, ganz hohem Niveau im Moment, ja.
Ich fand es auch bezeichnend, auch da nochmal im Interview nach dem Spiel wurde Ernest Jones auch nochmal darauf angesprochen, ja, auf sein Zusammenspiel mit Tyrese Knight und dann eben auch auf das Thema, ja, was passiert denn so hinter euch? Müsst ihr da immer noch irgendwie so ein Auge drauf halten oder so? Und da meinte er auch, nö, also die beiden kommunizieren so gut, das Play ist abgesprochen und wenn du dann als Defense da so reingehst oder die Linebacker dann so reingehen und sagen, ja, hinter uns die Safeties und die Cornerbacks machen das schon, wir können uns jetzt auf unseren Job konzentrieren, ist das auch eine ziemlich starke Aussage, dass da dann auch das Vertrauen unter den Positionsgruppen so besteht, dass sie einfach sagen, ja gut, die machen da hinten ihr Ding und wir konzentrieren uns auf unser Spiel.
Ja, also durch alle Positionsgruppen hinweg, die Defensive steht stabil und man kann sich mittlerweile echt ganz gut drauf verlassen. Im Gegensatz zur Defensive der Bills, die sich dachten, komm, lass uns doch mal 44 Punkte gegen die Rams zulassen. Denn normalerweise hätte man sich überlegen können oder hätte man sich denken können, Sieg der Seahawks, während die Rams gegen die Bills spielen, da kann man noch mal richtig schön die Führung in der NFC West ausbauen und dann verlieren die Bills gegen die Rams und ja, die Rams tatsächlich nur ein Spiel hinter den Seahawks. Also es ist dann doch noch mal knapper, als man sich das vielleicht erhofft hatte.
Ja, normalerweise geht man davon aus, wenn Josh Allen für 3 Touchdowns wirft und 3 selbst erläuft, dass die Bills das gewinnen. Aber in dem Fall leider nicht so.
Aber Tobi hat es trotzdem gefreut. Sein Fantasy-Team wurde reichlich belohnt mit dem.
Es war Wahnsinn. Also das war schon ein Big Brain Move von mir, vor Jahren den zu draften. Also muss man wirklich mir selber nochmal auf die Schulter klopfen.
Ich dachte, du sagst es, ihn aufzustellen.
Ja. Pick 107, 2021, wer hat das kommen sehen? Ich. Josh Allen wirklich mit der historischen Performance. Er hat auch, glaube ich, das erste Mal seit, ich glaube, in 1970 oder sowas, habe ich gesehen, gab es also die höchste Punktzahl in Fantasy irgendwie erreicht oder sowas. Also absolut absurder Tag von ihm. Und mein Fantasy-Team, natürlich Playoffs on the line, ich wusste nicht, ob ich reinkomme, hat wie die Avengers sich versammelt, weil wir gestern auf einmal Saisonbestwerte hatten von Tyreek Hill. Wir hatten ein gutes Spiel von Kittle, Justin Jefferson, Josh Allen. Alle haben sich nochmal so, wie The Shield früher, WWE-Fans kennen es noch, sich zusammengefunden und einfach komplett abgerissen. Das hat mir den Abend noch mal ein bisschen mehr versüßt. Und man muss sagen, ich glaube, die Seahawks sind momentan einfach stärker als die Rams. Deswegen, ich habe richtig Bock auf so ein Endspiel am letzten Spieltag, muss ich sagen.
Ja, bei den Rams, also egal wie gut die Seahawks spielen, bei den Rams denke ich mir halt immer so, ja, was sind halt die Rams?
Also ja, ich habe trotzdem richtig Bock auf die Spiel, weil ich glaube, dass wir es gewinnen werden. Und abgesehen davon war das für einen neutralen Zuschauer dann nach dem Seahawks-Spiel dann doch noch mal ein bisschen Aufregung, weil man konnte dann, ich habe dann in der Red Zone das Spiel noch zu Ende geschaut. War noch sehr spannend, war schön zu sehen. Und McVay aber auch ziemlich abgezockt, irgendwie das am Ende noch so runtergespielt. Der scheint ja Erfahrung zu haben mit diesen High-Scoring-Games. Ich erinnere dann irgendwie Rams Vikings damals und sowas. Also er hat wohl öfter schon diese Schlachten geschlagen. War
4. und 7 oder so dafür gegangen irgendwann auch nochmal. Wo ich mir auch gedacht habe, holy shit, ey.
Ja, was willst du machen bei so vielen Punkten auf dem Board, ne?
Ja, klar.
Carrier hat dann gepuntet und innerhalb von 2 Spielzügen wäre Josh Allen wieder an der Endzone gegrüßt.
Apropos holy shit, kommen wir zu unserem Partner der Woche. Holy Energy.
Na.
Kannst auch nicht mehr hören, ne? Also, so. Gibt's irgendeinen Podcast, der aktuell keine Werbung für Holy macht?
Also, ja, wir bis jetzt. Also, ja, damit rappen wir das Ganze mal ab. Wie fandet ihr das Spiel? Ein paar abschließende Worte.
Sind ja auch in
Special Teams noch irgendwas, Tobi?
Nö, habe ich heute extra rausgelassen. Wir müssen mal nicht drüber reden.
Schade, ich wollte gerade den Jingle.
Rücken von Michael Dixon hat gehalten.
Ja, das ist schön. Ein Rückenleiter zum Rückenleitenden.
Jason Myers, 3 Field Goals auch, ne?
Ja, im Angesicht, ich hatte das vorher angesprochen, in der Red Zone, wie viel da verkickt wurde und dann auch die Chiefs noch wieder gefühlt mit dem Luck des Jahrhunderts. Da war Jason Myers echt automatic, wie man so sagt.
Die ganze Saison ist crazy, was Kicker angeht. Ja,
also, ich glaube, ich muss meine Nummer wirklich mal hinterlassen. Also. Ja, geht nicht anders.
Vor allen Dingen viele auch auf IR und so, ne? So Namen, die du vorher noch nie gehört hast und denkst dir, was ist denn jetzt wieder los? Ja, der ist auf IR. Ah, okay. Ja.
Dann, rappen wir es ab. Also insgesamt, wie gesagt, offensiv, defensiv, sehr überzeugende Vorstellungen aktuell. Gibt's, wie gesagt, wenig Teams, vor denen die Seahawks sich verstecken müssen. Wenn es so klickt, wie es gestern geklickt hat und man eben auch den Fuß auf dem Gas lässt, ganz wichtig, nicht frühzeitig irgendwie in den Verwaltungsmodus kommen, gerade gegen Offenses, die dann doch nochmal stärker sind als die der Cardinals, kann sich das dann ganz schnell rächen und da muss man glaube ich aufpassen, dass man dann nicht zu schnell zufrieden ist und zur Halbzeit, auch wenn man hochführt, das Ganze dann schon verwalten möchte. Aber von mir großes Lob, hat viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Also das, wir haben es ja schon angedeutet und auch lange besprochen, war für mich so die kompletteste Leistung des gesamten Teams. Und gerade vor diesen beiden schweren Spielen, die jetzt anstehen, Heimspiele zwar, aber ja, wir haben ja gesehen, was aus Heimspielen in Seattle wird. Das kann auch mal ein Auswärtsspiel werden. Gegen Green Bay und die Vikings, da bin ich deutlich entspannter, will ich nicht sagen, aber zuversichtlicher, als dass ich das noch vor ein paar Wochen gewesen wäre, weil nach so einer Leistung, wenn die Seahawks das zusammenbringen, dann ja, wie wir schon gesagt haben, können die eigentlich mit vielen oder den meisten Teams in der NFL mithalten.
Ja, daneben habe ich nichts hinzufügen, deswegen beende ich jetzt quasi einfach mal die Folge. Max, du bist raus. Ja, es ist halt einfach so. Wir gucken mal, wie die nächsten Wahlen laufen, ob du da vielleicht doch noch mal, aber eher nicht. Also die 49ers und jetzt her? Die 49ers und die Rams spielen schon Donnerstag Nacht gegeneinander. Ich weiß gar nicht, wen ich da als Sieger hätte gerne. Also das
Gang, ist, die Niners.
Niner-Gang.
Ja,
Im Endeffekt ist es dann mehr oder weniger Jacke wie Hose, glaube ich. Ich glaube, die sind dann beide mit dem gleichen Rekord danach, oder?
Nee, die Rams sollten schon verlieren, aus unserer Sicht.
Ach, machen wir alle weg. Die Cardinals haben eine sehr späte Bye-Week, spielen gegen die Patriots. Ich denke mal, da und die Seahawks spielen, wir haben es jetzt schon ein bisschen angeteasert, in der Nacht von Sonntag auf Montag, was mir jetzt so mittelmäßig passt, muss ich sagen, aber dann wird's Montagmorgen geschaut gegen die Green Bay Packers.
Musst du noch arbeiten am Montag, oder was?
Montag, Dienstag noch, ja. Aber Montag im Homeoffice, Dienstag dann letzten Tag.
Peinlich, Arbeiter. Im Hamsterrad.
Die Seahawks spielen ja Nacht von Sonntag auf Montag gegen die Packers zu Hause. Ist natürlich wichtig für die eigene Division, aber kann natürlich auch der Tiebreaker sein bei einer möglichen Wildcard. Deswegen, ja, ich glaube, wir haben die Playoff-Wochen quasi schon eingeläutet. Also ich glaube, die letzten Wochen waren alle schon wichtig. Jetzt das Ganze auch nochmal. Ja, ich glaube, langweilig wird's nicht. Wir haben noch ein paar gute Spiele vor uns und ich würde jetzt einfach mal die Folge beenden. Die nehme ich mir heute mal raus an diesem Montag. Ich wurde ja schon von der Couch weggeklingelt hier wieder. Also wir wünschen euch viel Spaß nächste Woche und wir hoffen, dass wir auch eine Preview diese Woche zusammenbekommen. Ich möchte nichts versprechen an dieser Stelle, dass ich nicht halten kann, aber wir sind zuversichtlich, dass es klappt. Deswegen dann, ja, viel Spaß euch und ich schließe das Ganze mal mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks. Go Hawks.